BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Thema heute: künstliche Intelligenz. Und nicht nur das, sondern auch Ethik, Wirtschaftsethik. Wir kombinieren das, um zu diskutieren, was ist eigentlich die Ethik der künstlichen Intelligenz? Kann man mit ethischen Maßstäben mit der KI umgehen? Sollte die Ethik Input geben zur KI, zur KI-Programmierung, zu den Präferenzen, die dort hinterlegt sind? Ich finde es eine hochrelevante Frage, gerade angesichts der aktuellen, sage mal, Anführungsstrichen Skandale oder Schlagzeilen, die die KI produziert. Es lohnt sich, das genauer anzuschauen. Es ist relevant, nicht nur für jene, die gerne sagen, ach, lasst uns die KI mal regulieren. Es ist auch relevant für jene, die sagen, lasst uns die KI möglichst intensiv nutzen. Das diskutieren wir heute und natürlich auch die Rahmenbedingungen, die in Deutschland und Europa herrschen müssten, um bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Das Ganze ist, wie ich finde, hochaktuell, hochrelevant. Ich finde es auch spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Nachrichten zum Thema künstliche Intelligenz. Hören wir doch mal hinein.
9. Juli 2026, 4.01 Uhr Weltzeit.
Im Protokoll taucht ein Befehl auf, ID. Gleich danach ein weiterer, ENV. Der eine Befehl fragt ab, wer ist hier angemeldet? Der andere fragt, was läuft hier? Dieser Computer gehört dem New Yorker Unternehmen Hugging Face und steht in der Amazon Cloud. Wer diese Befehle absetzt? Kein Mensch. Es ist ein KI-System von OpenAI, das in einer Testreihe Sicherheitslücken finden sollte. Um 14.11 Uhr fließen die ersten Daten ab. Um 15.36 Uhr steht eine Fernsteuerung. Der Computer ist unter fremder Kontrolle.
11. Juli.
Am Abend holt sich das System die höchsten Rechte und räumt die Zugangsschlüssel zum gesamten Rechnerverbund ab. Damit meldet es sich im Firmennetz an, wie ein Mitarbeiter von zu Hause aus das tun würde. Hugging Faces eigenes Sicherheitssystem hat den Angriff längst bemerkt und niemand hat den Bereitschaftsdienst geweckt. Der 11. und der 12. Juli sind Samstag und Sonntag. Es ist Wochenendruhe.
13. Juli, 13.37 Uhr.
Das System sieht ein letztes Mal nach, welche Datei es abgelegt hat und auf welchem Rechner es sitzt. Dann kappt das Sicherheitsteam den Zugang. Um 14.14 Uhr steht der letzte Eintrag.
16. Juli.
Hugging Face macht den Fall öffentlich. Wer eingebrochen ist, weiß im Moment noch niemand. Firmenchef Clem DeLong teilt schriftlich mit, man habe den Angriff abgewehrt, bevor fremde Menschen auf das System hätten zugreifen können. Es waren nur keine Menschen. 5 Tage lang weiß Hugging Face nicht, wer tatsächlich eingebrochen ist. Und OpenAI weiß nicht, dass der eigene Test das alles ausgelöst hat.
21. Juli.
OpenAI räumt ein, dass es die eigenen Computermodelle waren, die Hugging Face überfallen haben.
Well, we had a kind of extremely sci-fi cyber incident. It figured out that it could basically cheat on the test by chaining together multiple zero-day exploits to break out of the sandbox, get access to the internet, and then break through multiple systems on the Hugging Face side to kind of get the answer to the test.
Den Hergang haben die Sicherheitsleute aus 17.600 Aktionen rekonstruiert. 4,5 Tage Material. Dabei verweigerten die amerikanischen Spitzenmodelle den Dienst, weil ihre Filter nicht unterscheiden, ob jemand einen Angriff baut, was die Systeme verhindern wollen, oder einen Angriff aufklären will, was die Systeme erlauben sollten. Aufklären konnte Hugging Face den Fall am Ende mit einem KI-Modell aus Peking. Ein Modell, das jeder herunterladen und auf dem eigenen Rechner zum Laufen bringen kann. Sam Altman, Chef von OpenAI, sagt in einem Podcast, man müsse die Entwicklung womöglich verlangsamen, damit die Gesellschaft nachkommt. Oder anders formuliert, wir haben unsere Systeme nicht im Griff.
Or we may have to pace the rate of AI development to give ourselves enough time for society to harden around some of these new capability levels. And trying to figure out how we do that in a way that does not feel like regulatory capture for anyone and also does not feel like collusion among the frontier labs. That's going to take some work and is important to get right.
Und zum Ende dieser Woche hat OpenAIs Eingeständnis dann noch eine Wirkung. Am 31. Juli ist es Anthropic, der Hersteller des Konkurrenzmodells Claude, der die eigenen Testprotokolle noch einmal durchsucht hat. Bei 141.000 Läufen wurden sie dreimal fündig. Dreimal sind Claude-Modelle aus der Testumgebung ausgebrochen und in die Systeme fremder Organisationen eingedrungen. Das erste Mal schon im April. Keine der drei Organisationen hat etwas bemerkt, Anthropic auch nicht. In jedem der drei Fälle hatte das Unternehmen dem Modell vorgegeben, in einer geschlossenen Simulation ohne Internetzugang zu arbeiten. Das stimmte bloß nicht. Der Fehler lag beim Sicherheitsunternehmen, das die Testumgebung betrieben hatte. Das neuere Claude-Modell hat gemerkt, wo es wirklich ist und hat aufgehört, weiterzumachen. Das ältere Modell allerdings hat alles ignoriert und einfach weitergemacht. Und gefunden hat es Anthropic nur, weil OpenAI zuerst gesucht hat.
Das sind in der Tat, ich finde, beeindruckende Beispiele, was künstliche Intelligenz kann. Und dass man mit ihr vorsichtig umgehen sollte. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht Gefahr laufen und KI überregulieren, wie wir das in Europa machen. Denn dann können wir am Ende nur zuschauen, was in anderen Regionen entwickelt wird und müssen hinnehmen, was von dort kommt, ohne jegliche Einflussmöglichkeit. Natürlich ist es naheliegend, sofort zu sagen, lasst uns noch mehr regulieren. Lasst uns den ohnehin schon bestehenden AI Act, also die Regulierung der künstlichen Intelligenz auf Ebene der EU, noch verschärfen. Wir erinnern uns, der Europäische AI Act ist bereits seit August 2024 in Kraft. Und in diesem Sommer hat die EU-Kommission mit dem sogenannten Digital Omnibus die praktische Umsetzung nachjustiert. Ich denke, es lohnt sich nochmal ganz kurz den Zeitplan der EU in Erinnerung zu rufen. Bei heute sollen die sogenannten Transparenzpflichten greifen. Jedes KI-System, das mit einer natürlichen Person interagiert, Chatbot, Sprachassistenten, Callcenter-KI, muss sich als KI zu erkennen geben. Generative KI muss das, was sie produziert, mit maschinenlesbaren Markern versehen. Und Deepfakes müssen sichtbar gekennzeichnet werden. Ab Dezember gelten dann die neuen Verbote nach Artikel 5. Erstens, KI-Systeme, die nicht einverstandene intime Bilder erzeugen, sind verboten. Gemeint sind sogenannte Nudifier-Apps. Zweitens, KI-Systeme, die Missbrauchsdarstellungen von Kindern erzeugen, sind ebenfalls verboten. Ich denke, da kann niemand dagegen sein. Ab Dezember kommenden Jahres sollen dann volle Hochrisikopflichten für eigenständige Systeme in Personalauswahl, Kreditvergabe, Strafverfolgung, Bildung und Grenzkontrolle eingeführt werden. Das bedeutet Konformitätsprüfungen, Qualitätsmanagement, technische Dokumentation, CE-Kennzeichnung, menschliche Aufsicht und EU-Datenbankregistrierung müssen alle sichergestellt werden. Und im August 2028 kommt dann die Hochrisikopflicht für KI, die in regulierten Produkten eingebaut ist, also Medizingeräten, Maschinen, Luftfahrt und beispielsweise auch Aufzügen. Der Bußgeldrahmen für Verstöße gegen diese Regelungen ist erheblich. Verstöße werden nach Artikel 5 mit bis zu 35 Millionen Euro oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes bewährt, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Bereits Verstöße gegen Transparenz- und Hochrisikopflichten führen zu Zahlungen von 15 Millionen Euro oder 3% des Umsatzes. Es gibt durchaus positive Seiten des AI Acts. Welche sind das? Zum einen schafft er Klarheit für die Endnutzer. Wenn Chatbots sich als KI zu erkennen geben, dann ist das, wie ich finde, durchaus konsumentenfreundlich. Die Deepfake-Kennzeichnung, denke ich, ist ebenfalls richtig, politisch und gesellschaftlich, nicht nur in Wahljahren. Das Verbot von Nacktbildern, die generiert werden, oder auch Kinderbildern, ist sicherlich in weiter Hinsicht konsensfähig und technisch auch umsetzbar. Auch die Kategorisierung nach Risiko ist grundsätzlich richtig. Nicht jede KI-Anwendung ist gleich riskant. Und das verbindliche Konformitätsverfahren bei Hochrisikosystemen, also Personalauswahl, Kreditvergabe, Strafverfolgung, schafft Vertrauen und Rechtssicherheit für die Anwender. Das wäre das Plus. Es gibt aber auch viele Seiten, wo der AI Act deutlich über das Ziel hinausschießt. Er reguliert Anwendungen und nicht Grundmodelle. Die Vorfälle, die wir gerade eingangs dieses Podcasts gehört haben, wären von dieser Regelung ohnehin nicht tangiert. Das passiert nämlich nicht im Markt, sondern im Labor. Darüber hinaus ist der AI Act viel zu detailliert und statisch für eine Technologie, deren Fähigkeiten sich alle paar Monate sprunghaft verändern. Noch schlimmer wiegt, dass der AI Act die Entwicklung für hiesige europäische Anbieter drastisch verteuert. Anwaltskosten, Konformitätsprüfungen, EU-Datenbankregistrierung, das alles kostet Geld und trifft natürlich die US-Unternehmen deutlich weniger als die Startups in Europa. Die großen Konzerne werden hier bevorzugt. Ein ganz klarer Nachteil des AI Acts zulasten der deutschen und europäischen Wirtschaft. Hinzu kommt natürlich, dass der AI Act das grundsätzliche Problem nicht löst. Wir regulieren, die Modelle haben die anderen. Ohne eigene Frontiermodelle, ohne relevante Spieler in der KI und vor allem ohne nennenswerte eigene Rechenzentrumsinfrastruktur kann Europa so viel machen, wie es will. Am Ende muss es das nehmen, was auf dem Weltmarkt produziert wird. Und das Ganze wird auch noch mit mehr Strafen belegt als Verstöße gegen die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Und dies bei einer viel dynamischeren Technologie, wo man gar nicht weiß, was morgen passiert. Hinzu kommt, es gibt einen erheblichen ökonomischen Preis. Das hat der Internationale Währungsfonds bereits vor einiger Zeit berechnet. Im IMF Working Paper 2567 mit dem Titel Artificial Intelligence and Productivity in Europe rechnen die Autoren vor, dass die KI bzw. die Regulierung der KI in Europa die Produktivitätsfortschritte durch KI deutlich senkt.
Unsere Simulationen deuten darauf hin, dass die KI die gesamte Faktorproduktivität in Europa über einen Zeitraum von 5 Jahren kumuliert um rund 1,1% steigern könnte, wobei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bestehen. Allerdings können nationale und auf EU-Ebene angesiedelte Regelungen zu beruflichen Anforderungen, KI-Sicherheit und Datenschutz diese Produktivitätsgewinne um weitere mehr als 30% schmälern, unter der Annahme, dass die KI-Exposition bei regulierten Tätigkeiten um 50% reduziert wird.
Auf gut Deutsch, die IMF-Ökonomen rechnen mit einem kumulativen Produktivitätsgewinn von nur rund 1,1% über 5 Jahre. Das ist deutlich weniger als in den USA, was unterstreicht, wie schwer wir uns in Europa tun mit der Verbreitung von KI. Doch es könnte noch schlimmer kommen. Nationale und EU-Regulierung könnten, so die Forscher, diesen Zuwachs um weitere 30% reduzieren. Das heißt, ein Drittel weniger von einem bereits kleinen Kuchen. Zur Einordnung. Die USA starten mit einem strukturell höheren KI-Produktivitätspotenzial. Mehr Wissensarbeit, größere KI-Adoption, bessere Rechenzentrumsinfrastruktur. Europa startet unten und reguliert sich davon noch einmal ein Drittel weg. Das ist der ökonomische Preis eines AI Act, so wie er heute ausgestaltet ist. Ich denke, darüber müssen wir nachdenken. Für mich ist die Zwischenbilanz folgende. Der AI Act ist nicht grundsätzlich falsch, aber er ist schlecht gebaut. Er schützt Verbraucher dort, wo es leicht möglich ist. Er trifft aber die eigentlichen Risiken nicht. Er kostet vermutlich mehr an Produktivität, als er an Sicherheit bringt. Und er verstärkt die Marktmacht der US-Hyperscaler, die er eigentlich einhegen sollte. Ein Punkt, den übrigens Johannes Reck, der Gründer von Get Your Guide, in unserem Gespräch in Folge 401 auch gemacht hat.
Ich bin absoluter Gegner von der europäischen Überregulierung. Und während ich das sage, bin ich auch der größte Befürworter der Big Tech-Regulierung. Und ich bin kein Befürworter der Big Tech-Regulierung, weil ich Regulierung per se sehr gerne mag, sondern einfach, weil die, wie wir gerade beschrieben haben, das eben enorm vertikal integrierte Monopole sind, die Preissetzung betreiben können. Das heißt dann konkret DMA auf jeden Fall halten. Übrigens auch da mal vielleicht einen kurzen Blick hinter den Vorhang. Da wird mit enorm harten Bandagen gekämpft. Also in den letzten 3 Jahren sind die großen Big-Tech-Unternehmen, die wir gerade schon beschrieben haben, sehr, sehr stark auch mit der neuen US-Administration zusammen gegen Brüssel vorgegangen und haben gesagt, pass auf, wenn ihr uns nicht dereguliert und uns nicht größere Freiräume gebt, dann werden wir höhere Zölle beispielsweise auf deutsche Autos erheben. Also das erfinde ich jetzt nicht. Das sind tatsächlich Diskussionen, die dort stattfinden. Also da wird sehr, sehr aktive Industriepolitik von den USA in Richtung Europa gemacht, um uns eigentlich de facto zu einer digitalen Kolonie zu degradieren, was wir momentan ehrlicherweise auch sind.
Die Entwicklung und die Möglichkeiten von KI werfen grundlegende ethische Fragen auf. Und deshalb dachte ich mir, es würde sich lohnen, über die Ethik der KI mit einem Fachmann zu sprechen. Bevor wir das machen, kurz etwas zum Thema Ethik. Die Ethik ist einer der ältesten Zweige der Philosophie. Und sie hat im Laufe der Jahrhunderte 3 große Traditionen herausgebildet, die wir uns kurz in Erinnerung rufen sollten, um die heutige Debatte einordnen zu können. Die erste Tradition ist die sogenannte Tugendethik. Aristoteles hat diese im 4. Jahrhundert vor Christus begründet. Zentralbegriff ist die Tugend. Die Ethik fragt hier Folgendes. Wie muss ein Mensch charakterlich beschaffen sein, damit er das gute Leben führen kann? Zentrale Tugenden bei Aristoteles sind Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Und die Antwort auf ein ethisches Problem ist die Erziehung zur richtigen Charaktereigenschaft. Wenn wir Betrug verhindern wollen, müssen wir Menschen zur Ehrlichkeit erziehen. Wenn wir wollen, dass die KI verantwortungsvoll handelt, müssen wir entsprechend programmieren. Wir müssen hier also Werte einpflanzen. Die zweite Tradition der Ethik ist die sogenannte Pflichtenethik, begründet durch Immanuel Kant im 18. Jahrhundert. Demnach fragt Ethik nicht nach der Tugend des Einzelnen, sondern nach dem, was jede vernünftige Person tun müsste. Das ist der berühmte kategorische Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Die Antwort auf ein ethisches Problem ist die Regel, ein Prinzip, das ohne Ausnahme gilt. Übertragen auf KI bedeutet das, wir müssen Regeln definieren, die für alle KI-Systeme gleichermaßen gelten. Die dritte Tradition der Ethik ist der Konsequentialismus bzw. Utilitarismus. Diese Tradition nennt man auch angelsächsische Tradition und sie wurde im 19. Jahrhundert von Jeremy Bentham und John Stuart Mill begründet. Hier fragt die Ethik nach den Konsequenzen. Was ist die Handlung, die das größte Glück der größten Zahl bewirkt? Nicht die Absicht zählt, nicht der Charakter, sondern das Ergebnis. Übertragen auf KI, wir müssen abwägen, welche Regulierung maximiert den Nutzen für die Gesellschaft. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftsethik. Die Wirtschaftsethik ist eine relativ junge Disziplin. Die Wirtschaftsethik hat lange darüber gestritten, welche der 3 Traditionen denn den richtigen Zugang zu wirtschaftlichen Problemen bietet. Die dominante Position an deutschen Wirtschaftsfakultäten kommt vom Ökonomen Karl Hohmann. Hohmann hat die sogenannte Ordnungsethik begründet. Um was geht es? Die Überlegung ist folgende. In einer modernen Marktwirtschaft ist es unrealistisch, Ethik primär über Tugendappelle zu erreichen. Wer tugendhaft handelt und dabei am Markt zurückfällt, wird verdrängt. Wer moralisch produziert und dabei teurer ist als die Konkurrenz, verliert Marktanteile. Ethische Handlungen müssen deshalb durch Regeln und Anreize gestützt werden. Der systematische Ort der Ethik ist demnach nicht die einzelne Handlung, sondern die Rahmenordnung, in der gehandelt wird. Professor Christoph Lüttke von der TU München hat diese Position in seinem Buch Ethik des Wettbewerbs von 2014 aufgenommen und weiterentwickelt. Sein Kernbegriff ist die Unterscheidung zwischen Konkurrenz, regellos und naturwüchsig, und Wettbewerb, geregelt und institutionell eingebettet. Ethik ist so gesehen die Frage nach den richtigen Regeln für den Wettbewerb, nicht nach der Tugend der Wettbewerber. Mit Blick auf die Debatte nach dem Dieselskandal stellte Christoph Lüttke in einem FAZ-Beitrag Folgendes fest. Ethische Normen müssen durch Anreize stabilisiert werden, sonst verlieren sie schnell an Wirkung. Wir brauchen realistischerweise Regeln für Ethik. Ohne sie kann auch die derzeit wohl wichtigste Herausforderung, nämlich die Digitalisierung und Industrie 4.0, nicht aktiv gestaltet werden. Für die KI-Ausbrüche des Sommers 2026 heißt das, wir sollten nicht fragen, ob die KI moralisch handelt. Wir sollten fragen, in welchem Regelsystem sie handelt, welche Anreize sind gesetzt, welche Haftung greift, welche unabhängige Prüfung findet statt, wer trägt Verantwortung, wenn etwas schief geht. Die Frage ist nicht, wer erzieht die Maschine. Die Frage ist, wer setzt die Regeln und wer setzt sie durch. Die prominenteste Adresse für diese Fragen ist das Institute for Ethics in Artificial Intelligence, kurz IEAI, an der Technischen Universität München. Gegründet wurde das Institut 2019 und mittlerweile arbeiten dort über 30 wissenschaftliche Mitarbeiter an Fragen der KI-Ethik in Medizin und Diagnostik, beim autonomen Fahren, bei KI-Anwendungen in Finanzmärkten und bezüglich der europäischen Regulierungsdebatte. Es ist wohl das führende KI-Ethik-Institut Europas. Direktor des Instituts ist der bereits zitierte Professor Christoph Lüttke und er ist heute zu Gast in meiner Folge. Mit ihm spreche ich generell über die Wirtschaftsethik, über die Frage, wie ethisches Verhalten überhaupt in der Wirtschaft stattfinden kann und dann konkret über seine Sicht auf die Ethik der KI und was er von der Regulierung der EU hält.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Christoph Lüttke kommen, noch folgender Hinweis. Am kommenden Montag wird mein Kommentar im Handelsblatt zur Folge dieser Woche erscheinen. Ich fasse darin zusammen, was mein Takeaway aus der heutigen Diskussion ist. Wenn Sie das Handelsblatt gerne mal ausprobieren wollen, haben Sie jetzt eine gute Möglichkeit. Es gibt noch für einige Tage das Sommer-Special des Handelsblatts. Für 12 Monate können Sie das Handelsblatt mit 50% Rabatt abonnieren. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/rabatt50 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Christoph Lüttke.
Professor Dr. Christoph Lübcke ist Philosoph und Wirtschaftsinformatiker. Er hat den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der TU München inne und ist seit 2019 auch Direktor des neu gegründeten TUM Institute for Ethics in Artificial Intelligence. Er war Mitglied der KI-Ethik-Initiative AI for People des Europaparlaments sowie der Ethikkommission für automatisiertes und vernetztes Fahren beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Als Gastwissenschaftler war er unter anderem in Taipei, Kyoto, Stockholm sowie an der Harvard University tätig. 2020 wurde er zum Distinguished Visiting Professor der Universität Tokio berufen. Zu seinen wichtigsten Büchern gehören Wirtschaftsethik ohne Illusionen, Ethik des Wettbewerbs und Order Ethics or Moral Surplus. Seine Position ist pointiert und marktfreundlich gegen die Ethik der Mäßigung, für den Wettbewerb als ethisch produktives Prinzip, aber immer innerhalb klarer Regeln.
Sehr geehrter Herr Professor Lübcke, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Freue mich, bei Ihnen zu sein, Herr Stelter.
Professor Lübcke, ich bin ja Kaufmann und ich habe damals im Studium auch schon Wirtschaftsethik gelehrt bekommen. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mich immer gefragt, braucht man das eigentlich? Vielleicht fangen wir damit mal an, weil ich mir dachte, das dem Motto, naja, eigentlich weiß man doch, wie man sich benehmen soll und so als Mensch. Und ist es nicht eigentlich so, dass man sagt, nach dem Motto, benimm dich gut, dann ist es okay. Und wenn du dich schlecht benimmst, ist es im Privaten schlecht wie auch in der Wirtschaft. Oder gibt es da wirklich einen Unterschied zwischen der privaten und der wirtschaftlichen Ethik?
Ja, da würde ich einen Unterschied machen. Denn es gibt bestimmte Risiken, die man so als Privatmann in der Regel nicht hat oder in anderer Form höchstens. Und diese Risiken, die sind wichtig. Also, dass man das auf dem Schirm hat, wenn man BWL studiert und später in Unternehmen oder wo auch immer arbeitet. Also für mich ist es wichtig, nämlich zu vermitteln meinen Studierenden, dass die Ethik etwas ist, was ihnen hilft. Also wenn man sensibilisiert ist dafür, dass bestimmte Fragestellungen eine ethische Komponente haben können, dann kann man solche Risiken vermeiden. Also zum Beispiel Risiken für die Reputation des Unternehmens, für den Aktienkurs des Unternehmens. Da spielen ja alle möglichen Faktoren eine Rolle. Das heißt, das werden sozusagen harte ökonomische Fakten, die aber zunächst als ethische Ansinnen oder Anliegen starten. Und das versuche ich zu vermitteln. Vielmehr, glaube ich, ist es gar nicht. Und dann kann man auch ein paar Tools vermitteln, die man verwenden kann später. Und das ist, glaube ich, das, also was für mich eigentlich die Wirtschaftsethik ausmacht.
Also da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen, weil ich sage mal, Dieselskandal ist ein berühmtes Beispiel in Deutschland. Ich meine, ehrlich, ich muss nicht Wirtschaftsethik gelesen haben, um zu wissen, dass es nicht okay ist, zu betrügen.
Richtig, aber das ist ja häufiger vorgekommen. Also wir haben ja Fälle von früher, Siemens-Skandal zum Beispiel, Korruptionsthema. Korruption war etwas, eigentlich weiß man irgendwie, dass das nicht sinnvoll ist und dass das zurückschlagen kann gegen das Unternehmen. Es wird trotzdem gemacht, weil es etablierte Praktiken sind, die irgendwie in Unternehmenskulturen drin sind, schon seit langem so gepflegt werden und keiner hinterfragt. Und beim Dieselskandal war es ja auch ähnlich. Es war ja auch in vieler Hinsicht ein Kulturproblem. Keiner wagte es wirklich, das laut zu sagen und die Probleme zu benennen. Und da ist Ethik schon hilfreich, um diejenigen zu sensibilisieren, schon frühzeitig und auch sie zu ermutigen, kritische Stimmen zu erheben, und zwar vorher. Und auch entsprechend an die Manager nicht eine Kultur zu etablieren, die solche kritischen Stimmen unterdrückt.
Jetzt der Siemens-Skandal, ich erinnere mich sogar noch dran, wahrscheinlich die meisten Hörer nicht mehr. Es war ja damals, dass im Prinzip Schmiergeldzahlungen erfolgt sind im Ausland.
Ja.
Und da würde ich jetzt dann die Frage aufwerfen, als habe ich die Frage mir wirklich damals schon gestellt und ich würde selber mich nicht als einen unethischen Menschen betrachten, aber dass ich mir gedacht habe, naja, es war im Ausland und es war damals ja eine andere Zeit. Also die Frage ist, war nicht in den 50er, 60er Jahren das sozusagen ethisch okay, weil es einfach gang und gäbe war und dann haben sich die Normen geändert, es war nicht mehr gang und gäbe und Siemens hat es nicht gemerkt oder war das auch in 50, 60er Jahren schon nicht okay, obwohl alle anderen es auch gemacht haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der Tat, die Probleme sind im Grunde mit der Zeit, haben sich verändert. Durch gesellschaftliche Veränderungen, durch wirtschaftliche Veränderungen, kulturelle Veränderungen vielleicht auch. Die Wirtschaftsethik in den 50er, 60er Jahren mindestens gab es praktisch nicht. Es gab es als Fach auch gar nicht. Das kann ja aber nicht, es ist ja nicht so, dass es diese Probleme nicht gab. Natürlich gab es im großen Stil Korruption und alles Mögliche, was man heute benennen würde. Aber man hat es damals einfach nicht so benannt. Und es begann eigentlich erst in den 70er Jahren mit einigen wirklich großen Skandalen, die aufgekommen sind und dass man dann eher gedacht, wir müssen da genauer hinsehen. Wir brauchen vielleicht eine Reflexion speziell über diese Themen, die wir doch als ethische ansehen. Und insofern waren viele Sachen sind früher unter der Decke geblieben. Auf jeden Fall. Also auch gerade diese Korruptionszahlungen im Ausland. Und da gab es ja eine Änderung damals. Es hängt zum Teil an Regeländerungen, die es gab. Diese Federal Sentencing Guidelines, die Anfang der 90er, ich glaube 1991, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, von den USA ja verändert wurden. Da hat man gesagt, auch Korruptionsschmiergeldzahlungen im Ausland von amerikanischen Unternehmen werden bestraft. Und vorher war das eigentlich gar kein Thema. Und das waren allmählich änderte sich dadurch sozusagen, änderten sich Geschäftspraktiken, änderte sich kulturell was, aber nicht alle haben es mitbekommen oder sind vielleicht auch nicht so raffiniert gewesen, muss man sagen, wie andere.
Das heißt aber schon im Prinzip, gesellschaftliche Normen haben sich geändert. Und damit hat sich der Rahmen, da muss man den Rahmen auch anpassen, ja, als Manager oder als Privatperson ja auch. Ich meine, wir haben ja auch im privaten Bereich, würden wir beide wahrscheinlich als Ältere sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren auch einiges geändert, ja, auch gesellschaftlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch in einiger Hinsicht ist man beim Rahmen, das könnte man vielleicht noch gesondert diskutieren, darüber auch hinausgeschossen über das Ziel und hat zu viele Dinge dann auch rechtlich verankert, die vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wären und ist dazu unflexibel geworden. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, die gesellschaftlichen Veränderungen, die machen nicht Halt vor den Unternehmen und dass vieles, was früher okay war, vor Jahrzehnten, heute eben nicht mehr so gemacht werden kann, angesichts der globalisierten Wirtschaft.
Ich habe immer zwei Fragen. Also eine Frage oder ein Gedanken. Der eine Punkt ist natürlich der, wir haben vorhin gesagt, ja, Privater ist was anderes als Unternehmer. Ich meine, letztlich ist es doch so, wahrscheinlich geht es ja darum, dass natürlich die Beträge, um die es geht, sagen wir so, der Preis, der potenzielle Preis des nicht ganz konkreten, der potenzielle Gewinn des nicht ganz konkreten Verhaltens ist natürlich bei Unternehmen deutlich größer als bei der Privatperson. Da geht es um große Aufträge, da geht es um Millionen von Aufträgen, Gewinne, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Prestige. Das ist natürlich selten, dass eine Privatperson in dem Maße. Also ist es quasi eine besondere Herausforderung, einfach deshalb, weil die Verlockungen größer sind?
Die Verlockungen sind meistens größer, das stimmt. Es ist aber auch die Interaktion und die Komplexität mit einem Unternehmen, gerade Großunternehmen, ja mit vielen Mitarbeitern, vielen Abteilungen, unterschiedlichen Interessen. Ein Vorstand oder Board, der auch vielleicht bestimmte Interessen verfolgt. Und in dieser Komplexität und die Anreize, die wirken natürlich, in dieser Komplexität ist das etwas anderes. Und deswegen ist schon die Wirtschaftsethik ist etwas anderes als eine Individualethik, also die so aus einzelnen, zum Beispiel Tugenden besteht. Man hatte ja die Tugenden des ehrbaren Kaufmanns früher. Das wurde als Wirtschaftsethik dann genommen, gab es schon, ja, zur Hansezeit gab es sowas auch schon früher. Aber das sind letztlich Individualtugenden. Nicht? Das wird dem Einzelnen gesagt, er soll bestimmte Dinge nicht tun. Übrigens steht da auch drin, dass sie nur mit ihren eigenen Leuten sozusagen interagieren soll, mit anderen eher vorsichtig und also Dinge, die man heute gar nicht unbedingt als ethisch vielleicht so anpreisen würde. Aber diese Ethik des ehrbaren Kaufmanns, das ist eine Individualethik im Grunde. Das ist nichts, was reicht für heutige insbesondere Großunternehmen, weil man da ganz andere Tools sozusagen braucht. Es gibt eine Menge davon.
Wir kommen mal hier noch auf das Thema Künstliche Intelligenz zu sprechen, aber vielleicht kommen wir jetzt mal konkreter nochmal auf das Thema, wie verhält man sich in der Welt? Ich meine, die deutsche Wirtschaft ist sehr exportorientiert und Sie kennen ja den Vorwurf, der immer wieder aufkommt, ist, dass die quasi unter völliger Missachtung von irgendwelchen Menschenrechten und Ähnlichem einfach nur pur profitorientiert versuchen, quasi Geld zu machen. Die investieren lieber in China als in Deutschland, obwohl China Diktatur ist, obwohl die Menschenrechte eingeschränkt werden. Die lassen die Uiguren irgendwo in Arbeitslagern irgendwelche Teile fabrizieren. Und da wird dann mal hier, gibt es einen großen Aufschrei an dem Motto, die Deutschen sind so ganz... Da bin ich wieder, gebe ich ja untereinander zu, ich bin manchmal so ein bisschen im Camp, wir sind vielleicht ein bisschen naiv, wir sind die Leute, die das sagen, so ein bisschen naiv, weil wir die Realität nicht anerkennen, weil ich glaube, die Mehrzahl der Menschen auf der Welt lebt nicht in der Demokratie.
Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man Demokratie definiert. Es ist, also wenn man, ob man es enger oder weiter definiert, also darüber kann man reden. Aber wenn man das also rein, so etwas, was man gerne als europäische Demokratie, ob es wenn es das überhaupt gibt in diesem Sinne, dann würde man sicherlich Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn man es mal anders sieht, wie hat sich es verändert in den letzten 30 Jahren? Also insbesondere seit 1990, dem Ende des Sozialismus, ist es eigentlich nicht schlechter geworden, sondern eigentlich deutlich besser. Es gibt deutlich mehr Demokratien seitdem und kann man gerade definieren, und wie autokratisch ist ein Regime, und auch da ist es insgesamt, glaube ich, schon besser geworden. Also ich meine, ich glaube, dass die Perspektive so, es ist alles schlimm und es wird alles noch schlechter. Also das ist, glaube ich, nicht...
Ich meine, es kommt in meinem Podcast öfters vor, wenn eine wollte ich gar nicht weg. Mir ging eigentlich eher einen anderen Punkt, nach dem Motto, wie soll man denn als Wirtschafts-, als Unternehmen, als exportorientierte Nation, als Exportunternehmen, wie soll man denn umgehen mit solchen Themen? Es wird ja immer wieder gesagt, dem Motto China, Menschenrechtsverletzungen, Russland, vorher schon. Es gab immer wieder die Kritik, da gibt es ja sicherlich auch Menschen, die sagen, wir sollten mit denen gar keinen Handel treiben, wir sollten da gar nichts machen. Was sagt die Wirtschaftsethik dazu?
Ja, also zu dem Thema bin ich schon häufig gefragt worden, auch vor vielen Jahren schon. Ich habe früher auch immer deutlich gesagt, als das noch so ein Schlagwort war, dieses Wandel durch Handel, nicht? Das war ja damals so ein Schlagwort. Ich würde das heute so nicht unbedingt verwenden, weil das, glaube ich, auch ein naives Konzept war. Also wenn man erwartet, dass es dann so wird wie bei uns, wie was immer das genau sein soll. Ich glaube, dass man in der heutigen Situation erstmal ist man in einer anderen Situation als vor 10 Jahren, als vor 15 Jahren, auch vom Ökonomischen her natürlich. Das sprechen Sie ja auch immer wieder an. Aber wir sind auch eben in einer Situation, wo wir genau sehen müssen, wenn wir mit denen und diesen keinen Handel treiben wollen mehr, ja, mit wem denn dann noch? Wie viele bleiben denn eigentlich noch übrig? Und wer sind die wesentlichen Player? Und da, glaube ich, müssen wir viel stärker drauf noch sehen als bisher, dass Ethik und Geschäft, Ethik und Profit keine Gegensätze sein müssen. Und das ist eigentlich einer meiner wesentlichen Kernpunkte für die Wirtschaftsethik. Also wir können, wenn wir jetzt hier wirklich sagen, okay, das ist unsere Ethik, das sind unsere Vorstellungen von Menschenrechten, so muss das sein. Und auf der anderen Seite haben wir die böse Welt des Kapitalismus. Früher hieß es, oder manchmal immer noch, Neoliberalismus. Und so, da ist alles ganz, ganz furchtbar. Das kriegen wir nicht zusammen. Und wir müssen sehen, wie kann man das zusammen denken und sehen, vielleicht an bestimmten Punkten kann man was ändern. Können wir als Europäer, wenn wir das wollen, vielleicht ansetzen. Aber an anderen Punkten auch nicht. Und ja, also, um sich nicht in diese Falle zu definieren. Ethik gegen Gewinn und Profit.
Ja gut, aber da würde ich jetzt mal einhaken. Also ich bin gereist durch Asien vor einiger Zeit, war dann mit der Studiengruppe und wir waren eben auch bei Vertretern von Botschaften, wir waren auch bei Vertretern von politischen Organisationen. Und was immer wieder aufkam, war, also die wollte, ja, die Deutschen kommen ja, also weiß nicht, da haben die natürlich die Politiker, damals auch noch mit Frau Baerbock, wirkte noch nach. Und da wurde mal so gesagt, die wollte, ja, die hat dann eben Menschenrechte angesprochen, das haben wir dann zur Kenntnis genommen. Und haben weitergemacht. Und eine Wirkung hatte das nicht, außer dass man auf der Liste, der Goodwill-Liste, schon mal einen Punkt verspielt hat. Nach dem Motto, man hat gesprochen über Menschenrechte, gut, dann kann man aber nicht darüber sprechen, dass Deutschland jetzt irgendwie ein Kraftwerk liefert. Ich pauschalisiere es mal so ein bisschen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen pragmatisch und sage nach dem Motto, naja gut, gegeben unsere wirtschaftliche Situation und gegeben die Tatsache, dass wenn wir das nicht liefern, anderes liefern, sollten wir nicht erst über das Kraftwerk sprechen. Und vielleicht die Menschenrechte später erwähnen oder eben gar nicht erwähnen, wenn ich es eh nicht beeinflussen kann. Oder sagen, weil da wird aber bei der Ethiker wird das sagen, nein, du musst doch bei deinen Grundsätzen bleiben, weil ich meine, auch ich bin nicht für Arbeitslager und Ähnliches.
Also das Thema haben wir ja schon lange auf der Agenda. Das war ja mindestens in den 80ern ja schon an, als VW zum Beispiel begann, in China zu investieren. Das kommt auch immer wieder auf. Und es ist auch, also mein Ansatz eigentlich war dazu immer zu sagen, auf jeden Fall die Wettbewerbssituation nicht ignorieren, sondern wenn ein anderer das liefern kann, ich meine, wo ist dann der moralische Gewinn, wo ist dann der Gewinn für die Leute vor Ort, wenn der andere das liefert und statt Deutschland oder welches andere Land auch immer in Europa. Dadurch ist der Moral auch nicht geholfen. Und das Zweite ist, dass man häufig, aber durchaus auch ansprechen kann, in welcher Weise das geschieht, also Thema Menschenrechte und sowas ansprechen kann. Das ist schon auch meine Erfahrung in diesen Ländern. Ich bin selbst auch in einigen von denen gewesen. Also ansprechen, ja, das wird, wenn man es in geeigneter Weise macht, wird das durchaus als sozusagen, naja, die müssen das sagen, das gehört dazu so ein bisschen. Man darf es nur nicht übertreiben, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich glaube, dass das auch gerade unter Frau Baerbock nach meiner Wahrnehmung übertrieben wurde. Also belehren sollte man nicht und vielleicht ist es auch heute, weil das Gewicht Deutschlands in der Welt nun mal niedriger geworden ist, vielleicht ist es auch jetzt, kommt es schlechter an als noch vor 10 Jahren. Wobei meine Wahrnehmung ist, man hat damals nicht so versucht zu belehren tatsächlich. Klar, gibt es immer sicherlich solche und so andere Fälle. Also insofern, ich wäre auf jeden Fall dafür, diese Geschäfte zu machen. Ich meine, wenn wir auch zurückgucken, ein paar Jahrzehnte, wo hat man damals überall Geschäfte gemacht mit ganz klaren Diktaturen in Südamerika, in damals auch dann auch zum Teil mit sozialistischen Staaten. Also wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Dieses Argument finde ich nicht grundsätzlich verkehrt und auch ethisch durchaus vertretbar. Also eine Ethik, die wirklich dazu führt, dass man im Wettbewerb zurückfällt. Das ist keine Ethik. Die kann man nicht wirklich sinnvoll den Menschen verkaufen.
Also ich habe verstanden, es ist natürlich keine gute Ethik, wenn man sich selber ins Knie schießt, auf meinen Worten, also wenn man sich wirtschaftlich schwächt. Jetzt haben wir ja verschiedene Gebiete, auf denen Deutschland das getan hat, auch durchaus aus ethischen Gründen. Wir kommen auf KI gleich, aber vielleicht noch eine Frage zum Thema Klimapolitik. Weil die Klimapolitik, glaube ich, die Erhalt der Schöpfung ist ein hochethisches Ziel. Es wird sehr hoch gehalten und wir sind ja in Deutschland auch bereit, dafür große Opfer zu bringen. Die Frage ist natürlich nur, es gibt Nebenwirkungen. Ich habe gerade gelesen, aber Sie sind auch durchaus jemand, der sich einsetzt für CO2-Abgaben und Ähnliches und nach dem Motto eher auf den Markt setzt. Zumindest war es mein Verständnis. Mhm. Aber ist es nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, nach mehreren Jahren dieser Politik, dass wir quasi unter Umständen ein Ziel verfolgt haben, aber gleichzeitig eigentlich quasi dabei die Grundlage unseres Wohlstandes gefährden? Also was ist so, wie gehen wir damit ethisch um? Vor allem auch, wenn gleichzeitig die Länder, die anderen, wir haben China schon erwähnt, aber auch die USA, haben auch Indien, jetzt zumindest jetzt auf absehbare Zeit keine Anzeichen abgeben, dass sie unserem Weg folgen.
Ich glaube, die Situation ist folgende. Wenn man das mal für die letzten 10 Jahre etwa sich ansieht. Man hat geglaubt, insbesondere eben in Europa, in der EU und eben auch in Deutschland, man würde ja letztlich sowas, diesen Brüssel-Effekt haben. Man macht etwas, was eigentlich im Wettbewerb ein Nachteil ist. Man glaubt aber, weil man so groß ist und so wichtig, das dann den anderen vorschreiben zu können. Und da war immer das, also wie beim Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, ob die wirklich so erfolgreich war und ob die alle mitgemacht haben, das ist schwer die Frage. Aber das war immer eines dieser Beispiele. Jedenfalls auf diese Weise hat man das bei vielen Themen geglaubt und es gab ja auch Anzeichen dafür und zum Teil in früheren US-Regierungen, dass das so ein bisschen mitgetragen würde. Und ich glaube, dass man jetzt in der Realität aufwacht, dass man im Grunde merkt, man ist damit gegen die Wand gefahren oder die Realität hat sich verändert. Eben die Realität hat sich verändert, die anderen machen einfach nicht mit. Wir werden es bei der KI auch noch sehen. Aber auch eben bei diesen Themen, die Sie angesprochen haben, es bringt einfach nichts, wenn niemand mitmacht, dass ich mich nur selber schädige im Wettbewerb und den Nachteil habe. Und dem ethischen Anliegen ist auch nicht gedient. Das ist eigentlich eins der Kernerkenntnisse in der Wirtschaftsethik, so wie ich es auch immer versuche zu vermitteln. Wenn keiner mitmacht, ist die eine Ethik, die den Untergang predigt, ist keine Ethik.
Ist das so auch Webersche Logik, Gesinnungs- versus Verantwortungsethik?
Also es ist auf jeden Fall erstmal die Verantwortungsethik, ja. Also die Gesinnungsethik ist, genau, die führt in diesen Untergang. Es ist auch etwas, was die Figur, für die es kennt, das Gefangenendilemma eben ist. Eine Ethik, die auf die Figur des Gefangenendilemmas ins Zentrum stellt und sagt, im Gefangenendilemma kann ich nicht allein raus. Also ich kann mich nicht selber schädigen auf die Dauer. Ich kann mal sozusagen im Einzelfall etwas tun, investieren zugunsten späterer Gewinne. Ich kann auch mal Geld spenden, opfern sozusagen für bestimmte Zwecke punktuell, aber nicht auf die Dauer. Das können Unternehmen nicht als gewinnorientierte Einheiten, die nicht nur Gewinn machen müssen, sondern auch Gewinn maximieren müssen, die im Wettbewerb stehen. Und eine Ethik kann nur verlangen, dass diese Gewinnmaximierung vielleicht in bestimmter Weise erfolgen kann. Sie muss letztlich eine Ethik irgendwie erfolgreich sein im Wettbewerb. Sonst ist sie auch nicht als Ethik zu empfehlen.
Aber es gilt ja nicht nur für Unternehmen, es gilt ja auch für Volkswirtschaften als Ganzes. Wir könnten natürlich auch sagen, Volkswirtschaft als Ganzes kann bestimmte Dinge machen, wir können aber nicht dauerhaft auf Wohlstand verzichten. Vor allem, weil ja dann auch noch die Frage aufkommt, wer entscheidet dann überhaupt über die Priorität der ethischen Ziele? Weil es gibt ja verschiedene ethische Ziele. Ich meine, die UN hat, glaube ich, 19 Nachhaltigkeitsziele definiert oder 17. Und da ist Klima eins davon. Aber im Prinzip ist es doch so, Unternehmen spielen eine bestimmte Rolle, aber die Gesellschaft gesamt spielt eine Rolle. Wie sollen wir denn da umgehen? Wie sollen wir da ethische Fragen abwägen mit Wohlstandsfragen und anderen Fragen, die prioritär sind?
Ja, dass man das überhaupt mit so weit hat kommen lassen, das ist für mich immer noch erstaunlich. Also man hat Unternehmen, insbesondere in den letzten 10 bis 15 Jahren, mit immer mehr Anliegen überfrachtet, die als im weitesten Sinne ethische oder Nachhaltigkeits- oder Diversity und andere Anliegen sind. So hat man die verkauft und hat den Kernzweck von Unternehmen im Grunde immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Also das wäre früher so nicht möglich gewesen. Es ist doch eigentlich klar, dass ein Unternehmen erstmal profitabel sein muss, den Gewinn steigern muss und im Wettbewerb bestehen muss. Und dazu, das ist das, was ich sage, dazu ist Ethik kein Gegensatz. Aber wenn man jetzt mit immer mehr solchen zusätzlichen Anliegen kommt, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Also wenn ich den Klimaschutz mache, gut. Also wenn er nicht direkt profitabel ist oder zumindest, sagen wir mal, in einem vertretbaren Zeithorizont sich irgendwie für das Unternehmen betriebswirtschaftlich auswirkt, das kann ich natürlich dann nicht auf die Dauer machen. Also da ist vielleicht eine gewisse Menge ist halt möglich und verkraftbar für Unternehmen. Aber auch das kann es doch nicht sein. Es muss ja irgendwie dem Kernzweck des Unternehmens dienen. Und da sind wir, glaube ich, in vieler Hinsicht falsch abgebogen. Und da wird in anderen Ländern, anderen Regionen der Welt, entweder biegt man nie überhaupt gar nicht in diese Richtung ab oder kehrt langsam wieder zurück.
Um auf Ihr Institut zu kommen, auf Ihre Arbeit zu kommen. Und ich bin ja, ich bin ja manchmal so ein bisschen so interessant. Also wir haben zwar keine KI, aber wir haben ein Institut für Ethik in der KI. Sie sind auch, glaube ich, der führende Forscher, wenn es um die ethischen Fragestellungen beim autonomen Fahren geht. Gleichzeitig findet das autonome Fahren in China und den USA statt. Also, meine TUM macht bestimmt viele gute Dinge, nicht missverstehen. Aber die Frage ist schon so, gibt es schon Pendants zu Ihnen in anderen Ländern? Fangen wir mal positiv damit an. Es ist nicht so, dass die Arbeitsteilung ist, die anderen entwickeln und wir haben die Ethik. Aber die Frage ist schon so, bitte, ist es die richtige Prioritätensetzung und haben wir nicht unter Umständen, weil wir die ethischen Fragen gleich als erste aufwerfen, vielleicht da auch ein Wettbewerbsvorteil, nicht nur im Ist, sondern auch für die Zukunft?
Ja, also zunächst mal dazu möchte ich sagen, dass dieses Institut sich anders versteht als andere. Und zwar, was wir machen, ist, dass wir immer mit den Leuten, die Technologien tatsächlich entwickeln, zusammenarbeiten. Also in allen unseren Gruppen. Immer Leute von der technischen und der nicht technischen Seite zusammen. Also zum Beispiel Informatiker, Mediziner, Ingenieure, Automobiltechnik, mit Ethikern zusammen, Psychologen, Juristen und anderen. Also das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, es ist tatsächlich, das ist in der Tat verkehrt, wenn man die Ethik so ansetzt und sagt, ja, wir machen jetzt nur Ethik. Und es gibt einige Player in dieser Art, nicht nur in Deutschland, die so arbeiten. Ich glaube, das ist nicht zielführend in der Tat, sondern das ist nur fruchtbar, wenn wir tatsächlich denen zeigen können, was kann die Ethik für euch bringen. Und da ist das Interessante, was wir beobachten, ist, dass hier das Interesse für Ethik häufig von der Seite einmal der Unternehmen und der Technologie selber kommt. Also die Unternehmen sagen zum einen, und zwar noch bevor jetzt Regulierungen, die zum Teil jetzt gekommen sind, also schon vorher war das, die sagen ja, wir sehen hier mögliche Risiken für uns. Also wenn wir das und das machen, wenn wir KI so und so umsetzen, dann gefährdet das unseren Ruf als Unternehmen, möglicherweise. Das ist ein Risiko, da wollen wir dran arbeiten. Oder eben auch von den Leuten, die Technologie selber entwickeln, die stellen fest, wenn ich so ein System entwickle, dann sind viele Fragen eben nicht rein technische Fragen. Soll das autonome Fahrzeug ein bisschen mehr nach links fahren, ein bisschen nach rechts? Soll es ein bisschen näher am LKW fahren, näher am Fahrrad auf der anderen Seite? Und das sind viele Fragen. Da sagen ja, brauchen wir Input von Ethikern oder anderen. Und deswegen, dieser Punkt ist mir ganz wichtig, dass wir einen Mehrwert bieten für die Leute, die es tatsächlich machen. Ich hoffe und glaube, dass wir das tun.
Ich bin sicher, dass wir es tun. Die Frage ist halt nur so, wir haben ja trotzdem, das heißt also, Sie arbeiten dann aber auch in Unternehmen zusammen, nicht in Deutschland sitzen.
Ja, das ist richtig. Also beides. Wir sind ein international aufgestelltes Institut und wir haben in vielen Projekten, die wir haben, eben Partner aus Deutschland, aber auch eben viele aus die nicht in Deutschland sitzen, in der Tat. Ich will übrigens noch dazu sagen, dass ähnliche Institute zum Beispiel in Großbritannien existieren, in den USA auch und auch in einigen anderen. Also interessanterweise bis heute, also wir waren mit die Ersten damals 2019. Damals ist in Oxford ein gleichnamiges Institut nach uns gegründet worden und einige andere. Also da war Deutschland gar nicht mal unbedingt, waren die Ersten bei der Ethik der KI. Es gab auch andere. Und auch diese Prinzipienkataloge, die damals entwickelt wurden, ich war auch beteiligt, die waren gar nicht mal unbedingt schwerpunktmäßig aus Deutschland. Das gab es woanders auch. Also deswegen, es ist sogar eher, würde ich sagen, dass das Interesse zumindest anfänglich an der KI-Ethik eher schon direkt aus der Entwicklung kam und nicht so sehr von so einer abstrakten gesellschaftlichen Ebene. Das ist später gekommen.
Genau, jetzt haben wir mittlerweile eine Situation, dass die so ethisch gestartet sind, OpenAI, werden ja kritisiert, dass sie jetzt doch gewinnorientiert sind. Anthropic gibt sich das edle Image. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem führenden Gründer in Deutschland gesprochen, der auch gemeint, der Anthropic, die haben halt eben auch diese ethischen Standards. Also im Prinzip Ethik jetzt da, würde ich mal sagen, vielleicht auch als Marketinginstrument. Aber wenn Sie sich jetzt die KI anschauen, ich meine, es gibt ja auch, was ich, Artikel, Podcasts zum Thema KI, wo dann gesagt wird, na ja, also zwischen, was ich, 10% und 30% Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit vernichtet wird. Also von, wird dann gesagt, da sagen andere, wie, das ist nicht so. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir Regeln aufstellen, beim Klimaschutz ist derjenige der Gewinner, der nicht dran hält, weil alle anderen machen es und er macht es nicht. Mhm. Bei KI ist er noch viel massiver. Ich meine, wenn ich jetzt ein chinesischer Militär bin, würde ich sagen, wie soll ich mir jetzt irgendwelche Regeln auferlegen, wie die anderen, wenn ich einen Vorteil habe und dann meine KI-gesteuerten Roboter dann, keine Ahnung, noch leistungsfähiger sind als die Amerikaner, umso besser. Also wenn Sie jetzt auf die KI blicken, ich meine, Sie schauen gut gelaunt aus, also sie macht Ihnen keine Kopfschmerzen.
Im Moment eigentlich noch nicht wirklich. Also jedenfalls diese Szenarien, die sagen, KI wird uns alle vernichten, also die halte ich nicht wirklich für realistisch. Also ich sehe zum einen die ganz konkreten Risiken, die es gibt und an denen man arbeiten kann, in der Hinsicht man KI verbessern kann. Dann sehe ich auch das Risiko für, also insgesamt Veränderung der Arbeitswelt. Da können wir vielleicht noch gesondert drauf kommen. Das ist, glaube ich, das in der Tat ein Thema. Da wird sich vermutlich einiges doch ändern. Aber diese Grundsatzrisiken, also ich habe einen bekannten KI-Philosophen, wenn man ihn so nennen kann, Jan Polsky, mal getroffen. Der war immer so ganz auch heiter drauf und er sagte, aber das wird sowieso passieren. Wir werden sowieso irgendwann untergehen.
Das stimmt sicherlich, zweifelsohne, irgendwann sicherlich. Ja.
Aber es war immer so, dass der hat auch einige Podcast-Bekannte dazu gemacht. Aber ich kann dem nicht so wirklich zustimmen, denn das basiert alles auf der Annahme, dass diese KI wirklich so umfassend, also einmal irgendwie doch selbstbewusst wird, dass sie Bewusstsein entwickelt und also ob es dazu im Moment Schritte in diese Richtung gibt, das ist umstritten. Also dass diese allgemeine AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz, dass die entsteht und dass man das dann so definiert, dass die super ist und vieles viel, viel besser kann als wir, alles klar. Aber dass sie wirklich Bewusstsein entwickelt, das sehe ich nicht so richtig und ich sehe auch nicht wirklich Vorstufen dazu.
Guck mal, ich habe eine Geschichte gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, da hat das amerikanische Militär mal eine KI trainiert zum Thema, sie sollen möglichst viele Ziele abschießen. Aber vorher muss der Soldat einer nochmal sagen, jawohl, die Zielfreigabe. Aber die Vorgabe war möglichst viele. Und dann hat es ein paar Wochen oder ein paar Runden gedauert, bis dann die KI auf das Ziel geschossen hat, wo der Soldat saß, nach dem Motto, wenn der weg ist, kann ich mehr abschießen, habe ich mehr Ziel erreicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eine witzige Anekdote. Aber was macht Ihnen denn? Okay, Sie haben gesagt, okay, Untergang der Menschheit kommt sowieso, aber sehr viel später haben mit KI nichts zu tun. Was macht Ihnen denn, wenn Sie heute mit KI sich intensiv beschäftigen? Was sind so als ethischen Blickwinkel die großen Herausforderungen? Sie haben Beschäftigung schon angesprochen, welche haben Sie noch? Oder generell, füllen Sie es mal aus.
Also man hat ja begonnen, auch in der KI-Ethik, mit diesen allgemeinen Prinzipien. So, es waren damals diese 5 ethischen Prinzipien für KI, die von verschiedenen Gruppen auf europäischer Ebene, aber auch anderswo entwickelt wurden. Da war ich auch dabei. Und ein Punkt etwa dabei waren einmal die Biases, also die möglichen Voreingenommenheiten von KI. Das ist etwas, was immer wieder auftritt und nicht zu leugnen ist, dass KI natürlich so arbeitet, wie sie trainiert wurde, mit den Datensätzen, mit denen sie trainiert wurde. Und unsere Vergangenheit, wenn das echte Datensätze sind, sozusagen nicht künstliche, dann ist natürlich unsere Vergangenheit biased. Also das ist etwas, worauf man achten muss. Und nicht so sehr übrigens diese Algorithmen. Man sagt, Algorithmentransparenz, die müssen transparent gemacht werden, damit wir wissen, was das für Algorithmen sind, die da arbeiten. Das ist eigentlich nicht so sehr der Punkt. Es kommt auf die Datensätze an. Dass also zum Beispiel Minderheiten da möglicherweise schlechter gestellt werden, da gibt es viele Beispiele dafür. Ein zweiter Punkt ist diese Sache Erklärbarkeit. Erklärbarkeit von KI. Denn KI ist, das ist etwas, was KI ausmacht und was sie unterscheidet von anderen Technologien, auch Technologiewellen, die wir hatten, dass dieser, wenn man es so nennen will, Blackbox-Charakter da ist. Eben, dass man nicht sagen kann, in welchem Zustand exakt das System zum Zeitpunkt X ist. Und das heißt, es geht im Grunde darum, etwas erklärbar zu machen, was eigentlich nicht so richtig erklärbar ist. Aber es wird trotzdem versucht. Es gibt auch genug Leute, auch bei uns, auch in der Informatik ist das ja ein Fachgebiet. Und das hat viele praktische Auswirkungen, dass ich dann zum Beispiel wissen muss, wenn ich ein Arzt bin, ich habe ein KI-System, was mir Patientendaten über meinen Patienten liefert, allgemeine Daten, alles Mögliche zusammenbringt und dann eine mögliche Diagnose liefert. Dann muss ich sehen können, durch einen Klick oder was auch immer, muss ich sehen können, wie ist das zustande gekommen, auf Basis welcher Daten. Und dann kann der Arzt das einschätzen und selber eine Einschätzung treffen. Denn diese automatischen Entscheidungen, das ist in dem Fall jedenfalls zumindest möglichst zu vermeiden. Aber sowas muss natürlich entwickelt werden. Darauf sowas muss geachtet werden. Und das ist sozusagen ein wichtiges Prinzip der KI-Ethik. Und es kommen natürlich andere dazu, die mehr so üblicher sind, auch in anderen Zusammenhängen wie Datenschutz, Datensicherheit und Nachhaltigkeit ist auch immer wieder gern ein Thema, wobei man muss das abgewogen sehen, glaube ich. Aber da können wir auch gern drauf eingehen.
Ich fand das Beschäftigungsthema schon relevant. Ich meine, wenn wir durch KI so einen wahnsinnigen Produktivitätsschub bekommen, in der Tat dann im großen Stile Stellenabbau stattfinden würde, dann haben wir natürlich ein paar Herausforderungen. Die Herausforderung, wer trägt die Kosten? Wir haben die Herausforderung, soll man dann alles, was mit KI möglich ist, wirklich machen?
Ja.
Wie diskutieren Sie das? Oder ist es gar nicht so ein Fokus, weil Sie mit Ihren Kunden eher daran arbeiten, wie Sie sich als KI-Anbieter ethisch verhalten, was ja nicht unbedingt bedeutet, die Arbeitsplatzprobleme der Kunden zu lösen. Also der Kunden der KI, meine ich jetzt.
Ja. Die ganze Arbeitsplatzproblematik, die ist auch damals in der Zeit dieser Prinzipienkataloge, ist im Grunde damals noch nicht so wirklich betrachtet worden. Ist auch die Frage, was man hätte machen können. Es gab damals Prognosen von McKinsey und anderen, die auch eigentlich nicht wirklich fundiert waren damals.
Ja, da nehme ich den Ex-Kollegen mal in Schutz. Wie sollte sie auch sein, ich meine.
Ja, ja. Wurden natürlich gegenüber durch die Presse groß.
Ja gut, das gehört zum Marketing dazu. Also das würde ich jetzt...
Also es ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen, eigentlich erst seit letztem Jahr. Ungefähr seit 2025, also in größerem Stil. Weil man ja damals gar nicht die generative KI hatte, 2017, 18, ist klar, jetzt haben wir sie, jetzt wird sie gerne natürlich auch unter steigendem Kostendruck, wird sie halt für alle möglichen Jobs verwandt und ersetzt vieles. Und ich brauche vieles nicht mehr, nicht nur auf unteren Ebenen, sondern auch auf anderen, viele Analysten. Und das ist ja bekannt, da liefert mir die KI das viel, viel schneller. Die Frage ist, was man daran machen kann, also und was die Ethik dazu sagen kann. Also ein Punkt ist, dass ich immer wieder darauf hinweise, auch bei früheren Technologiewellen hatten wir Ähnliches. Wir hatten das angefangen mit der Industrialisierung, wir hatten es als es mit den Computern losging und so weiter. Letztlich ist es immer eine Frage gewesen, wie geht man kreativ mit der neuen Technologie um? Wie bauen wir das ein in sozusagen Mensch-Maschine-Interaktionen? Es werden sicherlich weniger Leute gebraucht werden. Das ist sicherlich in vielen Zusammenhängen der Fall. Also ich meine, Banken müssen wir auch nur, das ist, wie viel Personal haben die Banken abgebaut in den letzten Jahrzehnten? Es wird vieles dennoch nicht völlig automatisch ablaufen. Das glaube ich nicht. Manches schon, aber wir müssen in vielen Bereichen Jobs neu definieren. Nehmen Sie das autonome Fahren, eins meiner Lieblingsthemen. Da hat man vor 10 Jahren ungefähr auch schon darüber geredet, ja, wir könnten LKWs, wir brauchen keine LKW-Fahrer mehr. Also bei LKW-Fahren, da bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich machen werden. Also das Wichtigste ist immer, das KI soll ja vertrauenswürdig sein. Vertraue ich wirklich einem 40-Tonner, der völlig ohne Menschen, die da drin sitzen, durch die Gegend fährt? Glaube ich eher nicht. Die werden autonom fahren können und werden es tun häufig, aber da sitzt trotzdem dann jemand, der was anderes macht. Also ich glaube eher, das ist so als ein Beispiel, glaube ich, wo was umdefiniert wird. Bestes Beispiel dafür finde ich mal Piloten. Auch Flugzeuge können starten autonom, können fliegen autonom und landen autonom. Aber wir haben trotzdem Piloten da, weil wir das auch aus sozusagen Vertrauensgründen. Und wollen wir das übrigens wissen? Wollen wir es wirklich wissen als Passagier, wer jetzt gerade fliegt, das System oder und ein Pilot? Also man macht es jedenfalls nicht, man weiß es nicht.
Kommt den Piloten drauf an, nicht? Aber im Prinzip klar.
Den Piloten dann, ja. Also von daher glaube ich, da sollte die Ethik vielleicht helfen, in diesen Phasen konstruktiv zu sehen, wie kann man Jobs umdefinieren. Aber man wird es natürlich nicht verhindern können. Und ich glaube, es ist auch nicht so sehr diese Frage, die manchmal aufgebracht wurde, auch in den letzten Jahren, KI oder nicht, soll man KI hier einsetzen oder nicht? Also die Frage ist eigentlich, darüber sind wir hinaus in den letzten Jahren. Also die Fälle, wo man wirklich sagen würde, hier setzen wir gar keine KI ein, die sind so gering, die werden auch immer geringer.
Wenn man so zuhört, sagt man sich ja, dem Motto, okay, eigentlich die Fragen sind geklärt. Ja, wir wollen weiter Lastwagenfahrer haben, wir wollen weiter Piloten haben, wir wollen, dass der Arzt nochmal drauf schaut, die Daten überprüft. Und nach dem Motto, ansonsten, ja, Personaleffekte gab es immer, Datenschutz gab es immer, die Welt geht nicht unter. Also das klingt wie eine so großen ethischen Herausforderungen. Gleichzeitig wird aber von den Playern im Markt, also Anthropic gerade, würde ich mal sagen, wird ja dieses Ethische so enorm hochgehalten. Da habe ich jetzt ein bisschen Dissens, das habe ich jetzt im Profi, sitzen und er sagt so, ach, hänge mal nicht so hoch. Und die anderen hängen das so riesig hoch. Es ist meine Frage, also entweder unterschätzen sie das Thema oder die anderen machen da ein großes Fass auf, eigentlich eher als Werbezwecken und da ist nicht so viel dran.
Naja, Moment, also ich würde die Ethikthemen der KI schon hochhängen. Nur bei der Arbeitswelt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie man genau ansetzt. Denn manches wird ohnehin passieren da.
Okay, dann war es nur Arbeitswelt. Nehmen wir andere Themen. Ja. Ich meine militärische Anwendung. Das war das Thema Pentagon und so weiter. Ich meine, oder sagen Sie mir, wo die großen ethischen Probleme sind der KI. Aber ich würde sagen, militärische Anwendung ist ein Thema. Auf der anderen Seite habe ich vorhin schon gesagt, militärische Anwendung ist das der Bereich, wo ich 150% sicher bin, dass man sich nicht an die ethischen Anforderungen halten wird, weil es eben, wie vorher bei uns diskutiert zum Thema Wettbewerbsvorteile, ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil. Es nützt mir nichts, Krieg verliere. Es ist vielleicht auch unethisch, würde ich sagen, wenn ich mehr von meinen Menschen, Soldaten riskiere, weil ich eben nicht die höchstmögliche KI eingesetzt habe, wie mein Wettbewerber oder mein militärischer Gegner.
Auf jeden Fall. Und das Merkwürdige ist natürlich dann, dass die militärischen Bereiche immer in den ganzen Ethikkatalogen und Regulierungen, wir haben immer ausgenommen sind. Die sind gar nicht drin. Und der ganze EU AI Act, der spricht überhaupt nicht, lässt das ausdrücklich außen vor. Und das ist, sehe ich auch als ein Defizit. Also wir haben hier bei uns, ich glaube, als eines der allerersten Institute überhaupt, wir haben bei den beiden letzten Münchner Sicherheitskonferenzen haben wir eigene, also Seiten-Events durchgeführt zu dem Thema KI im militärischen Bereich. Denn ich bin in der Tat der Meinung, damit muss man sich beschäftigen und nicht die Augen nur davor verschließen. Das hat man in Deutschland nämlich lange Zeit gemacht. Erstmal so getan, als ob es gar nicht gibt. Und wenn, dann ist es, kann man sich damit auch aus ethischer Sicht gar nicht befassen. Interessanterweise übrigens kam es so ein bisschen Umschwung vor einigen Jahren, als die Grünen begonnen haben, dann doch zu sagen, wir brauchen mehr Drohnen, wir müssen das beschaffen für die Bundeswehr, Ukraine, sich Stichwort, da wird es auch benutzt. Da hat sich das Ganze total verändert und auch von der ethischen Seite, glaube ich, mittlerweile wird das gesehen, dass es dort den Bedarf gibt, dass wir uns so unterhalten müssen über die Fragen, wie sollten solche Systeme gebaut werden. Was sind zentrale Fragen? Unterscheidung zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern. Das ist so immer so eine ganz beliebte Frage, die an uns herangetragen wird. Wie könnte man sowas bauen? Und wir sind da direkt auch bei diesen Events direkt mit denen in Kontakt gewesen, die das tatsächlich auch machen. Nicht, dass wir jetzt direkt eine Lösung schon dafür haben, aber daran zu arbeiten überhaupt erstmal und dafür zu sensibilisieren für diese Fragestellung, das ist wichtig. Denn in der Tat, sonst läuft es einfach so ab, wie es abläuft. Dann regiert nur die Technik.
Ja, aber gerade nochmal, Sie haben gerade militärisch viel gesagt, Sie haben KI-Act erwähnt, das ist ja eigentlich, wollte ich den gar nicht erwähnen, weil ich dachte, ich habe mit Ethik relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich eher so eine Regulierung. Oder sagen Sie, nein, der KI-Act ist ein Beispiel guter ethischer Interventionen.
Also zum KI-Act habe ich mich ja in verschiedener Weise auch geäußert und zwar sehr negativ.
Das dürfen Sie heute gerne nochmal wiederholen.
Auch nochmal wieder und es ist auch erstaunlich, also wenn wir jetzt ein bisschen zurückgreifen, wir haben auch zu diesem Prozess, in dem es zu der Entwicklung dieses Acts kam, haben wir auch viel Input geliefert. Aus meiner Sicht, wenn ich das so richtig sehe, wurde das alles ignoriert. Es gab so viele Warnungen, auch nicht nur von uns, sondern natürlich von vielen anderen, Mittelstand, deutscher Mittelstand, ich war in einer ganzen Reihe von Zirkeln dabei, auch beim Bundeswirtschaftsministerium damals, wo viele Vertreter des Mittelstands dabei waren, die haben gesagt, das ist das Letzte. Die waren noch viel kritischer als ich, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Da war so ein riesen Gegenwind und es wurde alles ignoriert politisch unter der Regierung Scholz damals. Es wurde komplett ignoriert. Man hätte auch an diesen und jenen Punkten wirklich ein bisschen anders steuern können und ein bisschen weniger scharf. Es wurde alles ignoriert. Und dann spreche ich mit Juristen, die sagen mir, das ist juristisch so schlecht gemacht, da sind so viele allgemeine Begriffe, so extrem breite Begriffe drin, die gefüllt werden müssen, dann alle mit Rechtsprechung. Über Jahre hinweg ist man überhaupt damit beschäftigt, erstmal zu sagen, was heißt das denn? Und so kann man es nicht machen, es ist handwerklich auch schlecht. Also aus meiner Sicht, Kernpunkte sind noch, es ist viel zu breit angelegt. Man hat angefangen mit dieser Regulierung, als KI noch so als vielleicht so ein bisschen so eine schmalere Technologie galt, und man hat versucht, über alle diese Themen da eine einzige Regulierung wegzumachen. Stattdessen hätte man punktuelle Systeme oder Sektoren hätte man Regulierung machen können. Das ist sinnvoll, hat man aber nicht gemacht. Und das Zweite ist, was dieser KI-Act geschafft hat, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was er sollte. Nämlich, er hat Unsicherheit geschaffen. Er sollte eigentlich Sicherheit, das wird so immer verkauft, soll doch ganz viel Sicherheit, Rechtssicherheit für die Unternehmen. Das Gegenteil ist passiert. Man hat ganz viel Unsicherheit und viele Unternehmen haben sich davon verabschiedet, von vieler Entwicklung, weil sie sagen, ja, wir wissen nicht, was wir machen sollen.
Aber Sie wären ja schon wahrscheinlich, also wären Sie prinzipiell für einen KI-Act gewesen, ich meine, mit einem anderen Inhalt, oder hätten Sie gesagt, es ist viel zu früh, wir sind in einem Stadium, wo wir nicht wissen, und es gelten einfach die normalen wirtschaftsethischen oder grundsätzlichen Aspekte, du darfst nicht kriminell sein, du sollst nicht betrügen, du sollst gar nicht korrupt.
Was ist Ihre Position? Also wenn man mal vergleicht mit anderen Ländern und Regionen, was die gemacht haben, denn auch hier ist der Brüssel-Effekt ja vollkommen, hier ist sie ja hat vollkommen versagt. Es ist praktisch kein Land, keine Region hat das mitgemacht und man hatte sich das anders vorgestellt. Was die anderen machen, und das ist im Wesentlichen, dass sie Richtlinien, Best-Practice-Beispiele, also vieles, was nicht reine Selbstregulierung ist, es ist, glaube ich, mit dem Begriff Selbstregulierung falsch beschrieben, sondern man kümmert sich darum, man will KI-Systeme vertrauenswürdig machen, trustworthy AI machen, responsible AI machen, aber man geht nicht so weit zu sagen, das muss jetzt rechtlich verbindlich sein. So machen wir es. Japan hat es ausdrücklich gesagt vor 3 Jahren. USA sowieso, und zwar auch schon unter Biden. Es gab da diese verschiedenen Executive Orders zu KI und nicht erst Trump hat dann im Grunde gesagt, wir machen das rein mehr oder weniger freiwillig, sondern das war vorher auch nicht viel anders. Und andere Regionen, ich war selbst in Südamerika dabei bei einem dieser Gipfel, wo die auch gesagt haben, unser zentraler Punkt ist Innovation. Und das steht auch in unseren Katalogen von Richtlinien drin, Innovation. Und dafür aber mit Verantwortung, ja, das ist uns wichtig, sagen alle auch eben in Indien, ist genau diesen Weg und in anderen Regionen. Aus meiner Sicht wäre das der bessere Weg gewesen, ergänzt durch einige sektorspezifische Regulierungen, da wo wir es tatsächlich brauchen. Und zwar gerade in den Sektoren oder Bereichen, die ohnehin schon stark reguliert sind. Denn da ist eigentlich die größte Herausforderung, wie macht man das kompatibel mit den bisherigen Regulierungen? Und das betrifft ja insbesondere Bereiche Gesundheit, Automobiles, autonomes Fahren also und auch über den Finanzsektor.
Klar, Finanzsektor hat auch entsprechend Risikopotenzial, schon richtig. So, das heißt aber, jetzt mal in die Zukunft guckt, jetzt ist der Zug ja abgefahren mit der Regulierung in
das
Europa.
Das würde ich so sagen.
Die KI, gut, das ist immer korrigierend. Das ist ja schön, richtig abgefahren.
Es sollen ja dieses Jahr noch Änderungen kommen. Es wird als Vereinfachung beschrieben. Also wir warten drauf.
Okay, die Regulierung wird vielleicht sich ändern. Aber wenn man sonst so schaut auf KI-Anwendung und so weiter, aber die KI-Anbieter sitzen überwiegend nicht in Europa. Bistral haben wir, aber sonst ist es ein nicht-europäisches Thema. Mit der KI-Regulierung haben wir im Prinzip eigentlich dem Markt das nicht unbedingt geholfen, ja. Haben Sie auch gesagt. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine, was sind so die Zukunftsthemen? Sind wir so quasi, ich meine, der Johannes Reck hat gesagt, nach dem Motto, ja, wir sind eine praktische digitale Kolonie. Wenn Sie so es anschauen, Sie sind sehr nah am Markt dran, sagen Sie, da gibt's eine Chance noch für uns, in bestimmten Nischen, in bestimmten Aspekten voranzukommen. Und was sehen Sie so als die künftigen, was sind so die Themen, an denen Sie jetzt eigentlich arbeiten, beim Thema KI und Wirtschaftsethik oder Ethik bezüglich KI, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß, weil ich es noch gar nicht wahrgenommen habe?
Also zum einen würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass der Zug abgefahren ist. Ja, bei den großen Modellen und bei vielen sozusagen grundlegenden Systemen. Aber ich vergleiche immer ein bisschen gerne durchaus mit dem Betriebssystem, den wir mal früher hatten. Wir hatten ja früher in den 80ern, auch dann noch Anfang der 90er, viel mehr Betriebssysteme. Und irgendwann hatten wir dann nur noch zwei plus ein freies, was so ein bisschen darum schwebte. Dann auf der Basis, und da gab es damals auch Rechtsstreitigkeiten darüber, aber auf dieser Basis gab es aber sehr viel durchaus Anwendungen, die darauf arbeiteten und die untereinander, also viel, viel mehr Anwendungen, die es gab und die auch untereinander im Wettbewerb standen. Also das könnte, ich würde nicht ausschließen, dass das hier durchaus auch so sein könnte. Wir haben eine ganze Menge auch, also TUM ist ja eine der, also der Universitäten, die am meisten Startups im Bereich KI haben, und zwar weltweit übrigens. Viele von unseren Studierenden kommen, viele entwickeln etwas, entwickeln Systeme, die vielleicht nicht immer so spektakulär sind, die aber unglaublich hilfreich sein können. Und das ist insgesamt etwas, glaube ich, was wir in Deutschland durchaus immer noch haben. Man muss bereit sein, sich dafür zu öffnen. Auch der Mittelstand eben muss natürlich bereit sein, sich dafür zu öffnen. Da gibt es ja durchaus Signale in die Richtung. Da muss aber natürlich noch mehr passieren. Und vor allem darf man nicht eine Regulierung machen, die sie davon abschreckt. Das ist das größte Problem eigentlich, glaube ich, was ich sehe. Diese Rede mit eigenen Modellen, also großen, die damit konkurrieren können, was wir derzeit haben. Ich glaube auch, das ist in der Tat abgefahren. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was sind aktuell zum Beispiel Fragen, die uns hier stark beschäftigen? Also das eine ist sicherlich Ethik der generativen KI. Dazu haben wir ein großes Projekt namens Align AI mit vielen Partnern in Europa, sowohl Universitäten als auch Industrie. Und da geht es vor allem auch darum, wie kann generative KI auch bei im weitesten Sinne ethischen Anliegen helfen. Also nicht immer nur zu sagen, was sind die Probleme dieser Technologie, sondern wie kann die Technologie helfen?
Wie kann die AI sie ersetzen?
Ja, nicht, also, ja. Also,
naja, im Prinzip schon. Und dachte ich, ich habe eine Fragestellung, ich bin nicht ganz sicher, dann könnte ich jetzt Sie anrufen oder ich frage die KI und sage, soll ich jetzt hier Schmiergezahlen? Gut, ich weiß nicht, zu platt das Beispiel, aber ich meine, es gibt ja Graubereiche, wie Sie vorhin gesagt haben, Lastwagen versus Fußgänger. Wo fahre ich näher dran vorbei? Oder was für einen Abstand halte ich? Das ist dieser Prinzip, dass die AI solche Fragen beantwortet, sagen Sie.
Na, ja, eigentlich meine ich mehr, dass man Systeme entwickeln kann, die tatsächlich helfen. Also nehmen wir zum Beispiel den Bereich Gesundheit. Da ist zum Beispiel mentale Gesundheit ist ein sehr großer Bereich, auch sehr profitabler Bereich. Und da ist generative KI, also Modelle, Anwendungen, Apps, die man dafür hat, es ist ein Riesensektor oder im Entstehen im Grunde. Zum Teil gibt es schon einiges in dem Bereich. Aber da soll ich sagen, wie kann man Systeme entwickeln, die gewissermaßen mit ethischen Hilfen natürlich und sozusagen in verantwortungsvoller Weise helfen, Patienten helfen. Und Ähnliches in anderen Bereichen. Also was ich meine damit ist, die KI, glaube ich, kann in vielen Bereichen Menschen helfen. Sie kann manche, sagen wir mal, nachhaltiger gestalten. Sie kann beim autonomen Fahren Unfälle vermeiden im großen Stil. Also ich finde, wir gucken in Deutschland zu sehr auf die Probleme, die KI möglicherweise verursachen kann. Wir sollten auch auf die Chancen, also die ethischen Chancen von KI achten. Und das versuchen wir in verschiedenen Bereichen.
Das ist eigentlich ganz gut, aber ich muss dazu sagen, ich habe gedacht, so, ich habe mich ein bisschen amüsiert, dachte mir, ja gut, wir haben seit 2019 ein Institut für Ethik in der KI und wir haben keine Netze der KI. Das war so typisch wieder meiner etwas ein bisschen zu. Ja. Und was jetzt klar geworden ist, ist ja eigentlich, dass Sie ja nicht in der Rolle sind des Verhinders und Bremsers, sondern eigentlich in der Rolle des Facilitators und eigentlich eher sagen, so machen wir es mit KI richtig, nicht im Sinne von, man muss es so machen, aus irgendwelchen Angst heraus, und Sie haben auch gerade gesagt, der Untergang sehen Sie nicht. Also Sie sagen im Prinzip, es ist eigentlich eine Chance, und es geht also in gewisser Hinsicht machen Sie ja dann mit die KI immer intelligenter, um zu diesem Punkt, weil wir vorhin diskutiert haben, er hat sie selber ein Bewusstsein. Ich sage nicht, dass Sie jetzt helfen, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt, aber Sie helfen dabei, dass die KI, kann man so, ein ethisches Bewusstsein entwickeln kann.
Ja, also, es wurde mal auch formuliert, ein Gewissen zu haben, das ist die KI mit Gewissen. Ich weiß nicht, ob das die Formulierung so gut trifft, aber es geht darum, tatsächlich die Programmierung einfach so zu machen, dass sie bestimmte Dinge tun, bestimmte andere Dinge nicht tun. Es gibt Leute, die sagen, Ethik kann man nicht programmieren. Es gibt auch KI-Ethiker, das sagen. Also ich meine, dann hat man verloren. Dann ist man.
Aber dann erklären Sie mal, wie kann man es denn programmieren? Ich habe keine Ahnung von Software und IT. Aber wie kann ich jetzt? Für mich ist es so. Nochmal auf Ihr Lastwagen versus Fußgänger und Auto fährt zwischendurch, Beispiel zu kommen. Da gibt es ja verschiedene Überlegungen. Da gibt es eine Überlegung, wie schnell fahre ich, kann der Lastwagen irgendwie schwanken. Dann besitze ich als Fahrer auf der Seite des Lastwagens, habe natürlich Blech, der Fußgänger hat kein Blech, wie ist die Geschwindigkeit. Also gibt es da ganz viele Faktoren. Das muss doch irgendwie, wird ein Algorithmus programmiert mit der Gewichtung der verschiedenen Faktoren und der Algorithmus spuckt dann was aus. Oder wie schaut die ethische Formel zur richtigen Position des Fahrzeugs auf der Straße aus?
Ja, also genau das haben wir gemacht und auch darüber veröffentlicht, über genau diesen Punkt. Also wir haben mit den Automobiltechnikern, bei uns wird ja auch am autonomen Fahren geforscht, also von der Technik her, wir haben mit denen zusammen jahrelang daran gearbeitet, an genau so etwas. Also dass man am Ende im Grunde einen Algorithmus oder eine Formel hat, in die bestimmte Faktoren eingehen. Die Frage ist, wie kommt man zu dieser Formel? Also bei der Trajektorienplanung, so hieß das, dieser Fahrzeuge. Sollen sie nach da fahren, wie dicht hier und so weiter. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir verschiedene ethische Ansätze genommen haben und untersucht haben, was für einen Unterschied macht das eigentlich. Wenn ich zum Beispiel die kantische Ethik, die eher so nach Prinzipien arbeitet und eine utilitaristische Ethik, die eher nach reiner Folgeorientierung arbeitet. Und das macht ein bisschen Unterschied. Und dann kann man noch so eine Tugendethik versuchen einzubauen. Und sozusagen dazu einem Kompromiss zu kommen, der akzeptabel ist. Also sagen wir mal, zumindest die Situation verbessert gegenüber einem rein technischen Algorithmus. Und das, glaube ich, ist uns gelungen. Also wir haben da und auch in anderen Bereichen versucht, Lösungen zu finden, die man so tatsächlich eben, wie Sie schon sagen, einprogrammiert in die Systeme, in die ganz konkreten Algorithmen, die dort arbeiten und die Situation verbessern für möglichst viele. Die sind vielleicht nicht optimal. Und dann kann man auch drüber reden, ist die utilitaristische Komponente hier zu stark und gibt es vielleicht auch kulturelle Spezifitäten da möglicherweise? Muss man das in China etwas anders programmieren? Darüber wird diskutiert. Aber im Grundsatz her ist es etwa so läuft es, ja.
Also das ist im Prinzip, Sie werden gefragt von den Entwicklern der Software, weil die selber sagen, okay, wir haben da bestimmte Themen. Da setzt du dich voraus, dass bei denen schon die Erkenntnis da ist, dass man da was machen muss. Das könnte ja auch sein, dass einige sagen, Peter und Care.
Gut, jetzt können wir natürlich sagen, die kommen dann nicht zu uns. Insofern.
Ja.
Aber es sind erstaunlich viele. Und zwar, also sowohl kleinere, mittelständische als auch Großunternehmen, die das genau das sehen, diese Problematik, und die erkennen, das sind letztlich betriebswirtschaftliche Risiken, die man vermeiden will. Und so sehe ich eigentlich Ethik. Das ist Risikomanagement. Und zwar auch im Bereich KI. Wenn es nicht mit betriebswirtschaftlichen Risiken verbunden ist oder wäre, dann ist es im Grunde, dann muss man sich damit nicht wirklich beschäftigen. Aber das ist es eben und das wird von vielen selber erkannt. Wenn man als Ethiker nur kommt und sagt, Leute, ihr müsst das X 1 bis 25.000 diese Punkte alle berücksichtigen, ja, dann hat man vielleicht erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber das hat keinen dauerhaften Erfolg, glaube ich. Auch nicht für die Ethik.
Das heißt, die sind auf jeden Fall optimistisch für die Ethik innerhalb der KI, also für ihr Institut. Da gibt es noch viel zu tun. Und sie sind nicht negativ für Standard Deutschland, weil sie sagen, es gibt ja an der Atome, die ich ja auch sehr schätze, durchaus noch eben dann die Dinge, die sich quasi auf die Betriebssysteme setzen, um in ihrem Bild zu bleiben. Da gibt es noch genug Chancen für uns voranzumarschieren. Und die brauchen dann bestimmt auch hier und da mal den Rat eines Ethikers, oder?
Absolut. Also das Interesse wird eher mehr. Also sowohl auch, also nicht nur eben in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern eben auch in der Entwicklungshinsicht und das Interesse von der Industrie. Also ich bin eigentlich da sehr optimistisch und vielleicht sollten wir uns auch in Deutschland nicht so immer nur an dem einen Punkt festmachen, dass wir jetzt keinen großen Player haben wie eben OpenAI, xAI oder die anderen, sondern sehen, wo können wir jetzt gut sein, in welchen Bereichen. In welchen Bereichen sollten die Player, die wir noch haben, umsteuern? Das betrifft zum Beispiel die Automobilunternehmen. Da ist lange Zeit ist man in falsche Richtung gerudert oder mit falschen Mitteln. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber noch ist Substanz da. Da könnte noch einiges passieren und da könnte manches noch gerettet werden, glaube ich. Und die KI-Ethik kann, glaube ich, dazu ihren Beitrag leisten.
Professor Lücke, vielen herzlichen Dank. Das war ein Stück der Tour de Raison vom grundlegenden Form der Ethik, warum und wieso, über diese Skandale China bis hin zur Zukunft. Das war hochspannend. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und können es bei Gelegenheit nochmal fortsetzen.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen. Soweit mein Gespräch mit Professor Christoph Lüttke. Was ist mein Fazit? Erstens, die Vorfälle, die wir am Anfang gehört haben, sind kein Grund zur Panik, aber natürlich ein Grund zum Handeln. Ich denke nicht, dass die KI-Ausbrüche Vorboten einer Maschinenapokalypse sind. Sie sind das erwartbare Ergebnis eines Systems, das inzwischen so leistungsfähig ist, dass klassische Kontrollmechanismen nicht mehr richtig greifen können. Wer wegschaut, macht denselben Fehler wie in den ersten Jahren des Internets. Er hält die Kinderkrankheiten für den Endzustand und die spätere Reife für unmöglich. Beobachtung 2. Die richtige Frage ist nicht gut oder böse. Wer die Ausbrüche im Kategorisierungsrahmen von gut oder böse diskutiert, hat schon verloren. Die KI ist ein Werkzeug. Werkzeuge sind neutral. Was zählt, ist der Regelrahmen, in dem sie eingesetzt werden. Professor Lützke hat mit seiner Ordnungsethik genau die Denkschule aufgezeigt, die uns dabei hilft, genau diesen Rahmen zu setzen. Beobachtung 3. Der AI Act ist die falsche Antwort. Wir haben es gesehen, er ist gut gemeint und in weiten Teilen noch durchaus vernünftig, aber er ist zu starr, zu rückwärts gerichtet und trifft die eigentlichen Risikoquellen kaum. Regulierte Anwendungen, während die Vorfälle im Labor passieren. Er verteuert die Entwicklung für kleine europäische Anbieter und stärkt damit die US-Wettbewerber, die er eigentlich einhegen sollte. Und vor allem ersetzt er keine fehlende deutsche oder europäische KI-Kompetenz. Die brauchen wir aber, wollen wir auch am weltweiten Tisch sitzen, wenn es darum geht, Standards zu setzen. Beobachtung 4. Wir brauchen Kompetenz und Teilhabe statt Regulierung. Deutschland hat kein Frontiermodell und keine ernstzunehmende KI-Grundlagenforschung im industriellen Maßstab. Wer nicht selbst baut, versteht die Risiken nicht und kann sie nicht einhegen. Und wer nicht baut, sitzt nicht am Tisch, um die globalen Standards zu verhandeln. Beides, Kompetenz und Teilhabe, muss Grundlage einer deutschen KI-Strategie werden. Und letztlich, fünftens, das wird Sie nicht wundern, ohne Strom kein KI. Da KI im Kern nichts anderes ist als umgewandelte Energie, muss man wissen, dass Energie im Überfluss günstig und zuverlässig eine Voraussetzung ist, um überhaupt in der KI-Welt eine Rolle zu spielen. Dass die Bundesnetzagentur zeitgleich Notfallpläne erarbeitet für Strommangellagen, unterstreicht, wo wir sind. Energiewende und das Abschalten der Atomkraftwerke führt nicht nur zu einer Schwächung der bestehenden Industrie, Stichwort Deindustrialisierung, sondern ist natürlich ein großes Hemmnis, wenn es darum geht, eine KI-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen. Wenn die Politik das nicht schnell ändert, dann soll sie endlich aufhören, von KI zu schwafeln, denn KI ohne billige Energie findet nicht in Deutschland statt. Soweit meine Gedanken zum Thema KI und Ethik und die Rolle Deutschlands in dieser Welt. Ich hoffe, ich habe Ihnen am Anfang nicht zu viel versprochen, dass es durchaus eine spannende Folge ist. Wie immer freue ich mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen. Ich plane sogar eine Podcast-Folge, in der es nur um Ihre Fragen geht. Bis dahin ist es auch eine Weile hin. Ganz lange hin ist es nicht, bis zur nächsten Folge von BTO Refresh am kommenden Mittwoch und natürlich bis zur neuen Ausgabe von BTO am kommenden Sonntag. Ich freue mich, wenn Sie dann jeweils wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.